häufig leiden die Frauen auch darunter, dass ihr Energielevel stark absagt, dass sie super leicht ermüdet sind. Das geht dann auch tatsächlich einher mit Schlafstörungen oder auch einem erhöhten Schlafbedürfnis. Und letztendlich, was ich eben schon gesagt habe, und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, wirklich so dieses Gefühl von, ich gerate gerade außer Kontrolle. Ich habe das Gefühl, ich kann mich gerade selber nicht mehr kontrollieren. Und das kann natürlich sehr, sehr belastend sein.
Desired, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Desired, der Podcast. Ich bin Johanna und ich möchte heute mit euch über ein Thema sprechen, das vor allem Frauen bzw. allgemein menstruierende Menschen betrifft. PMS, also die prämenstruelle Störung, ist vermutlich den meisten von uns ein Begriff. Darunter leiden tatsächlich bis zu 80% der menstruierenden Personen vor ihrer Periode, mehr oder weniger schwer eben. Es gibt aber auch noch eine besonders schwere Form von PMS, die bisher nur sehr wenige Menschen kennen, die das Leben aber extrem stark beeinflussen kann, weil sie zu starken depressiven Verstimmungen führt. Die Rede ist von PMDS und darüber spreche ich heute mit Laura Krüger. Sie ist Ayurveda-Expertin und Hormoncoach. Liebe Laura, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Und zum Beginn frage ich eigentlich alle meine Gäste immer einmal, ob sie sich kurz vorstellen können. Also würde ich mich freuen, wenn du uns ein bisschen über dich erzählst.
Ja, total gerne. Danke erstmal, dass ich hier sein darf. Ich freue mich riesig über unser Gespräch heute. Ich freue mich, dass ja, wir uns so einem spannenden Thema widmen, was noch nicht ganz so bekannt ist. Aber genau, erstmal zu mir. Also ich bin Laura Krüger. Ich bin Ayurveda-Therapeutin und bin über eigene gesundheitliche Probleme eigentlich zu dem Thema gekommen. Und bei mir war es so, dass ich die Pille abgesetzt habe vor einigen Jahren und dann halt ja krasse Probleme hatte von der Haut über starke Stimmungsprobleme, Stimmungsschwankungen und meine Periode ist eben 1,5 Jahre ausgeblieben. Und ich dachte mir, okay, was kann ich machen? Und mir wurde eben als Lösung mehrere Male die Pille angeboten und da dachte ich so, okay, das kann es aber noch nicht sein, weil die habe ich ja abgesetzt, die möchte ich nicht mehr nehmen. Und so bin ich dann letztendlich zum Ayurveda gekommen und durch meine eigene Geschichte habe ich mich dann sehr, sehr schnell auf Frauengesundheit spezialisiert, weil all diese Probleme, die ich hatte mit dem Ayurveda tatsächlich innerhalb von 3 Monaten sich aufgelöst haben und ich dann auch meine Periode wieder hatte, meinen Zyklus wieder hatte. Und das fand ich so faszinierend, dass ich diesen Weg eben immer weiter und weiter und weiter gegangen bin. Inzwischen habe ich darüber 3 Bücher geschrieben. Ich bin Dozentin in verschiedenen Ausbildungsinstituten im Dachbereich und ich ja, liebe es, Ayurveda mit der wissenschaftlichen Sichtweise zu verbinden und deswegen studiere ich gerade auch noch in einem Master Ernährungsmedizin und ja, liebe es generell sehr zu lernen und man findet mich eigentlich immer in Ausbildung, Fortbildung, Seminaren und inzwischen biete ich tatsächlich auch selbst eine Weiterbildung an für Ayurveda-Coaches im Bereich der Frauengesundheit und ja, bin selbstständig in dem Bereich tätig.
Ja, richtig cool. Ich fand deine Geschichte auch super spannend, also dass du ja eigentlich so im BWL-Bereich vorher tätig warst quasi. Aber ich glaube, vielleicht wissen es nicht alle. Kannst du noch einmal kurz erklären, was Ayurveda ist, damit alle so abgeholt sind gerade am Anfang, weil das ja vielleicht noch nicht jeder kennt?
Ja, also Ayurveda ist übersetzt eigentlich das Wissen vom Leben. Und Ayurveda ist aus Indien, also ein indisches Medizinsystem. Ja, das heißt, in Indien kann Ayurveda ganz normal wie ein Schulmedizinstudium letztendlich auch studiert werden über mehrere Jahre und dann arbeitet man eben als Ayurveda-Arzt. In Europa macht man das Ganze eher über Ausbildungen. Das heißt, es ist hier jetzt noch nicht als großes Studium, sag ich mal, anerkannt. Und letztendlich ist der Ayurveda eine Lebensstilmedizin. Das heißt, wir haben verschiedene Bereiche, mit denen wir arbeiten, wozu beispielsweise Ernährung zählt, beispielsweise der Lebensstil zählt und dazu natürlich auch Schlaf und das Thema Stress ist groß, Yoga spielt auch mit rein. Aber wir haben auch noch viele weitere Ebenen. Also es ist ein sehr, sehr, sehr ganzheitliches und sehr, sehr praxisorientiertes System und im Ayurveda haben wir eigentlich grob gesagt 3 Ziele und 2 davon sind auf Prävention ausgerichtet. Das heißt, wir wollen letztendlich unsere Gesundheitsspanne verlängern beziehungsweise auch gleichzeitig unsere Lebensspanne sozusagen verlängern. Also das heißt einfach, dass wir ein längeres Leben haben, wo wir aber auch lange gesund sind, weil heute ist es ja häufig so, dass die Leute immer älter werden, aber die Gesundheit irgendwann nicht mehr ganz so mitspielt und da zielt der Ayurveda letztendlich mit allem, was er tut, drauf ab. Und das dritte Ziel ist sozusagen, dass man dann eben auch Krankheiten ausbalancieren kann und letztendlich die ganzheitliche Gesundheit unterstützt. Genau.
Okay, cool. Das klingt auf jeden Fall schon mal spannend und ich finde es auch gerade spannend, dass du das mit dem Thema Frauengesundheit dann so verbindest. Und du hast das gerade schon angesprochen, wir wollen heute über ein Thema sprechen, was, glaube ich, noch gar nicht so bekannt ist hier in Deutschland. Und zwar ist das das Thema PMDS, das ist das prämenstruale, jetzt muss ich mir die genau,
prämenstruelle dysphörische Störung.
Ja, prämenstruale sage ich die ganze Zeit, nee, prämenstruelle, genau, ich war selber verwirrt, genau. Das heißt, es ist eine, ja, schwere Form von PMS sozusagen, kann man erstmal sagen. Vielleicht kannst du uns da selber ein bisschen mehr erstmal zu erklären, was das eigentlich ist.
Ja, total gerne. PMDS ist die, wie du das schon so schön gesagt hast, die sogenannte prämenstruelle dysphorische Störung. Und das ist eine Art sozusagen der hormonellen Depression. Und du hast das auch schon ganz richtig gesagt, es ist eine besonders schwere Form von PMS. Und dysphorisch bedeutet letztendlich so viel wie gereizt oder missgestimmt oder angespannt. Das sagt uns schon so ein bisschen was aus, was wir hinterher uns bei den Symptomen vielleicht nochmal anschauen können, wenn dazu noch eine Frage kommt. Vorweg aber erstmal, was ich einen wichtigen Punkt finde, ist, dass unter dieser Krankheit, dieser Disbalance, 3-8% der Frauen im reproduktiven Alter leiden. Und das finde ich so wichtig, weil viele Frauen fühlen sich mit dieser Krankheit so alleine und einfach zu wissen, dass es wirklich ein großes Thema ist, weil 3-8% ist ziemlich viel, ja, 3-8%, die betroffen sind. Das heißt, die Frauen sind eben nicht alleine. Das ist wirklich eine reale Störung, die eben auch diagnostiziert werden kann. PMDS ist eine Differentialdiagnostik. Das bedeutet, dass wir zuerst eine Reihe von anderen Störungen, von anderen Erkrankungen ausschließen und dass wir dann mit Hilfe in der Regel von einem Zyklustagebuch schauen, ob die Störung vorliegt. Und dazu müssen die Symptome nach dem Eisprung auftreten. Also der Zyklus ist ja grob gesagt, wenn wir mal am Anfang anfangen, der Zyklus ist ja grob gesagt in zwei Hälften unterteilt. Einmal in die Follikelphase und einmal in die Lutealphase. Und bei PMDS ist es so, dass die Symptome eben nach dem Eisprung auftreten. Das bedeutet also in der Lutealphase. Und diese Symptome halten dann in der Regel an bis zur Periode. Und dann gehen die Symptome aber eben auch weg. Das Ganze ist nochmal so ein bisschen individuell. Also wann genau die Symptome eintreten nach dem Eisprung, ist individuell. Also das kann ein paar Tage vor der Periode sein. Das kann aber auch wirklich direkt schon nach dem Eisprung tatsächlich passieren. Und häufig gehen die Symptome, wie gesagt, mit der Periode weg. Manchmal dauert es aber auch noch bei manchen Frauen 1-2 Tage, bis die Symptome dann wirklich weg sind. Und das ist eben eine Voraussetzung dafür, dass das Ganze als PMDS diagnostiziert werden kann. Und das passiert auch nicht nur einmal, sondern diese Symptome passieren letztendlich so gut wie jeden Zyklus wieder. Und sie sind so stark ausgeprägt, dass die Frauen ihrem Alltag tatsächlich oft nicht mehr richtig nachgehen können und sich häufig auch gar nicht mehr wie sie selbst fühlen. Genau.
Ja, genau. Du sprachst jetzt schon die Symptome an. Was sind da so typische Symptome, wenn man jetzt vielleicht selber das Gefühl hat, das könnte bei mir vorliegen? Wo sollte man darauf dann achten?
Also erstmal auf jeden Fall der Zeitraum und wenn wir uns jetzt nochmal die Symptome anschauen, die kommen können, da gibt es also inzwischen tatsächlich relativ klare Prinzipien, wonach man da schaut. Die Symptome werden nämlich im ICD-11 relativ klar benannt und das ICD-11, das ist das International Classifications of Diseases. Und das wird von der WHO letztendlich geschrieben und da werden die Symptome von PMDS eben genannt und die kann man noch so ein bisschen unterteilen. Einmal in Stimmungssymptome, ja, Stimmungssymptome wie beispielsweise depressive Verstimmung oder auch eine sehr, sehr starke Reizbarkeit bis hin zu einer Aggression. Somatische Symptome sind beispielsweise Lethargie, Gelenkschmerzen können auch vorkommen, Überessen kann vorkommen, Heißhungerattacken sind häufig auch ein Thema. Und dann können wir uns noch die kognitiven Symptome letztendlich anschauen, sowas wie Konzentrationsschwierigkeiten oder Vergesslichkeit kommen auch häufig vor in der Lutealphase dann eben. Und was man vielleicht noch ergänzen kann, neben diesem ICD-Katalog sozusagen, ist, dass häufig auch eine Interessenslosigkeit gegenüber Aktivitäten vorkommt, auf die man sonst Lust hat. Häufig leiden die Frauen auch darunter, dass ihr Energielevel stark absagt, dass sie super leicht ermüdet sind. Das geht dann auch tatsächlich einher mit Schlafstörungen oder auch einem erhöhten Schlafbedürfnis. Und letztendlich, was ich eben schon gesagt habe, und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, wirklich so dieses Gefühl von, ich gerate gerade außer Kontrolle. Ich habe das Gefühl, ich kann mich gerade selber nicht mehr kontrollieren. Und das kann natürlich sehr, sehr belastend sein.
Ja, da hatte ich mir auch vorher Erfahrungsberichte zu angeschaut und so, dass Frauen dann wirklich gesagt haben, ja, ich war quasi ein anderer Mensch dann irgendwie in dieser Zeit. Und das ist oft auch so ein bisschen so mit Aggression irgendwie dann einherging, also dass man so plötzlich aus dem Nichts ausgerastet ist und auf was, was einem normalerweise überhaupt nicht stören würde, dann total wütend reagiert hat. Und ja, das stelle ich mir auf jeden Fall super schwierig vor, wenn das dann halt wirklich so eine lange Phase ist, also von teilweise ja nach dem Eisprung dann bis zur Periode. Wie, ja, wenn man jetzt eben das Gefühl hat, es liegt bei mir vor, dann kann man ja wahrscheinlich zum Gynäkologen, zur Gynäkologin gehen und man hat dann dieses Symptomtagebuch. Wie geht man dann weiter vor bei der Diagnose? Und ich habe eben auch gelesen, dass es in Deutschland ja, wie gesagt, viele Frauenärzte, Frauenärzte noch gar nicht so wirklich darauf spezialisiert sind. Kriegt man dann schnell diese Diagnose oder muss man das vielleicht selber dann auch aktiv ansprechen?
Ja, ich glaube, du hast ganz viele spannende Sachen gesagt und ich versuche das mal in mehrere Fragen vielleicht so ein bisschen zu unterteilen. Also als erstes mal, warum ist PMDS in Deutschland eigentlich noch relativ unbekannt? Und ich glaube, dafür gibt es mehrere Gründe und es gibt auch viele Gründe dafür, warum viele Frauenärztinnen oder Ärzte da gerade noch nicht drauf spezialisiert sind. Und ich glaube, ein erster Punkt, den ich ansprechen möchte, ist letztendlich, dass die mentale Gesundheit in Deutschland immer noch ein Thema ist, über das zu wenig gesprochen wird. Und ich sehe das vor allem im Vergleich beispielsweise in den USA, weil ich mache gerade noch eine 2-jährige Ausbildung im Bereich der Frauengesundheit in den USA. Und wir sind quasi eine Gruppe, wo größtenteils Amerikanerinnen drin sind. Und ich merke, wie viel präsenter dieses Thema bei den Frauen ist und wie anders das quasi bei meinen Kommilitoninnen sozusagen auch angesprochen wird und wie offen darüber kommuniziert wird. Und ich glaube, dass wir da in Deutschland auf einem guten Weg sind, aber das eben noch nicht ganz so offen letztendlich ist. Und ich denke, das ist einer der Gründe dafür, warum PMDS hier auch noch nicht so, ja, so bekannt ist letztendlich. Wobei wir gleich vielleicht noch mal kurz darüber sprechen, warum es eigentlich zu PMDS kommt. Das ist nämlich nicht eine rein psychologische Störung. Das ist auch noch mal wichtig zu erwähnen an der Stelle. Aber bleiben wir noch mal bei der Frage, warum es in Deutschland eben nicht so bekannt ist. Dazu muss man wissen, dass PMDS erst im Jahr 2000 in den USA als Störungsbild überhaupt erst anerkannt wurde. Und das ist natürlich für eine Disbalance, für eine Krankheit keine lange Zeit, über die wir hier jetzt reden, ja, von der Anerkennung quasi bis heute. Und bis 2022 waren für PMDS außerdem noch keine klaren medizinischen Kriterien für die Diagnose bekannt sozusagen, ja, oder benannt. Das war dieses ICD, was ich eben schon mal angesprochen hatte, ja, also diese International Classification of Disease, die von der WHO gemacht wurde. In der Variante davor wurde PMDS noch überhaupt gar nicht beschrieben. Ja, und jetzt quasi erst seit 2022 wird das wirklich als Krankheitsbild beschrieben, was ein Leitfaden letztendlich auch ist für die Diagnostik natürlich. Der letzte Punkt, und das geht jetzt auch sehr auf das ein, was du gesagt hast, ne, also kann man schnell mit einer Diagnose rechnen oder eben nicht. Häufig ist es so, dass bei PMDS Antidepressiva zum Einsatz kommen. Und wenn wir jetzt mit zyklischen Beschwerden, wo wir ja ganz natürlicherweise zu unserer Frauenärztin gehen, mit diesen Beschwerden eben dahin gehen, dann ist da häufig auch noch eine gewisse Überforderung, weil Antidepressiva natürlich nicht unbedingt zur frauenärztlichen Grundkompetenz gehört, ja, weil das häufig eben nichts ist, womit Frauenärztinnen viel zu tun haben. Und ich glaube, das sind letztendlich eben alles Gründe dafür, warum es länger zu einer Diagnose braucht tatsächlich und warum es eben heute auch noch nicht so klare Behandlungsschritte letztendlich gibt, die wir im Moment eben noch entwickeln dürfen. Genau. Ja, das zu der Frage erstmal. Wollen wir deine Frage noch weiter auseinandernehmen, habe ich jetzt gerade gedacht.
Ja, ich glaube, ich habe wirklich, meine Frage war so ein Frage-Ungetüm. Vielleicht, du hast es ja gerade schon angesprochen, wie entsteht PMDS? Das ist keine rein psychologische Störung, sondern es hat eben auch wirklich körperliche Ursachen. Vielleicht gehen wir da erstmal drauf ein, ja, wie das denn eigentlich, was da überhaupt im Körper passiert.
Ja, super gerne. Also genau, du hast es schon gesagt, PMDS ist keine reine psychologische Störung, sondern eben auch eine organische Erkrankung. Und man muss an der Stelle leider sagen, die Zusammenhänge sind ziemlich komplex und die sind auch noch nicht abschließend geklärt. Man spricht bei PMDS von einer multifaktoriellen Disbalance. Das hört sich jetzt nach einem großen Wort an. Das bedeutet letztendlich einfach, dass wir verschiedene Ursachen finden können für diese Erkrankung. Und wir können als erstes vielleicht mal kurz eben auf diese biologischen Faktoren eingehen. Und da können wir mal über Progesteron sprechen. Progesteron ist ein Hormon, was in der zweiten Zyklushälfte vor allem präsent ist. Ja, also das ist dominant in unserer zweiten Zyklushälfte. Und Progesteron ist normalerweise gut für unsere Stimmung, weil es sich in Allopregnanolon umwandelt. Das ist ja ein anderes Hormon letztendlich, vereinfacht ausgedrückt, in unserem System. Und dieses Allopregnanolon kann sich an die GABA-Rezeptoren im Gehirn andocken und diese GABA-Rezeptoren letztendlich beruhigen. Das ist, was normalerweise physiologisch passiert bei uns Frauen. Bei Frauen mit PMDS wirkt Allopregnanolon aber eben nicht beruhigend auf die GABA-Rezeptoren und stattdessen kann es eher zu Angstzuständen, Stimmungsschwankungen und Co. kommen, also das, worüber wir gesprochen haben bei den Symptomatiken. Wir gehen also davon aus, dass wir ein Problem bzw. eine veränderte Empfindlichkeit von diesen GABA-Rezeptoren im Gehirn haben. Und das ist eben der Punkt, wo wir sagen, naja, es ist halt eben keine rein psychologische Störung, sondern wirklich eine biologische Störung. Und das ist tatsächlich auch nur ein Punkt. Ja? Ein weiterer Punkt ist nochmal Serotonin. Das kennen wir ja alle. Das ist bekannt sozusagen als unser Glückshormon. Und bei Frauen mit PMDS scheint es so zu sein, dass eine verminderte Verfügbarkeit von Serotonin eine Rolle spielt. Deswegen werden Frauen eben häufig mit diesen selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehämmern behandelt. Ne? Also eine Art von Antidepressivum letztendlich. Weiter geht's dann mit chronischen Entzündungen, die immer häufiger erwähnt werden in Zusammenhang mit PMDS. Das sind so einige, und mit Sicherheit nicht alle, aber einige Auslöser von PMDS auf rein biologischer Ebene. Und wie gesagt, multifaktoriell, das heißt beispielsweise die Lebenssituation spielt auch eine Rolle. Also habe ich gerade eine besonders belastende Lebenssituation oder hat man vielleicht eine Vorgeschichte mit Depressionen oder hat man psychische Erkrankungen in der Familie. Das sind auch nochmal alles Faktoren, die mit reinspielen können und die beteiligt sein können. Und was auch festgestellt wurde bei Frauen mit PMDS ist, dass sie anders auf Stress reagieren und insbesondere eine subjektiv höhere Stressempfindlichkeit haben in der Lutealphase, das heißt in dieser zweiten Hälfte des Zyklus. Es gibt noch keine verlässlichen Beweise dafür, dass das Cortisol irgendwie anders wirkt bei den Frauen mit PMDS, aber es wurde eben dieser Stresszusammenhang schon festgestellt, aber wir kennen die Einzelheiten dazu letztendlich noch nicht. Es waren jetzt viele Wörter zusammengefasst letztendlich. PMDS hat mehrere Ursachen, biologische Ursachen spielen damit rein, Stress spielt mit rein, äußere Umstände, Lebenssituationen, eben auch Familiengeschichte, also das sind alles Faktoren, die wir berücksichtigen dürfen.
Okay, wow, also das heißt, es ist dann wahrscheinlich auch gar nicht so leicht, irgendwie das dann zu behandeln, könnte ich mir letztendlich vorstellen. Aber bevor wir darauf vielleicht nochmal kommen, wollte ich auch fragen, ist es denn so, dass man das plötzlich dann quasi auch kriegen kann? Also hat man das schon seit der ersten Menstruation oder kann es auch sein, dass das plötzlich dann später im Leben auftritt?
Das kann tatsächlich auch später noch kommen. Also das ist nichts, was man immer schon gehabt haben muss, sondern das kann eben auch mit der Zeit kommen. Das kann auch stärker werden, weniger stark werden. Also genau, das ist variabel tatsächlich, ja.
Okay, das heißt, wenn man so das Gefühl hat, es verändert sich was, dann kann es auch gut sein, dass da dann irgendwie so eine Problematik vorliegt. Genau, dann würde mich jetzt ja doch die Behandlung irgendwie interessieren, weil das ja eben wirklich das ist, wo ich mir vorstellen kann, dass es sehr schwer ist, damit zu leben, dann auch gerade wenn es eben so lange vorliegt. Du hast gerade schon Antidepressiva angesprochen. Was gibt es denn noch für Behandlungsmöglichkeiten?
Ich glaube, das allererste, was wirklich das Wichtigste ist, das hatte ich auch schon mal angesprochen, ist dieses Zyklus- und Symptomtagebuch. Ja, also da muss man auch ganz klar sagen, da reicht jetzt irgendwie eine App oder sowas nicht mehr aus, sondern das muss schon ein relativ detailliertes Tagebuch sein, was dann eben den Diagnostizierenden wirklich helfen kann, genau zu sehen, wann treten die Symptome ein, wie stark sind diese Symptome, vielleicht auch von einer Skala von 1 bis 10, was sind denn genau die Symptome, weil wie gesagt, wir haben ja mehrere Symptome, die hier eine Rolle spielen, ja. Man kann beispielsweise, um so ein Tagebuch mal online zu finden, auch googeln, wenn das jetzt eine Betroffene hört, einfach mal prospektives Symptomtagebuch googeln. Da findet man solche Tagebücher tatsächlich auch, die ein bisschen detaillierter letztendlich geeignet sind, um das Ganze nochmal aufzuschreiben. Und ich würde eben auch sagen, diese Zyklusbeobachtung und Dokumentation mit diesem Zyklustagebuch, das ist letztendlich eine eigene Verhaltensbeobachtung und das ist auch der eigentlich der erste Schritt für eine Verhaltenstherapie sozusagen, in Anführungsstrichen. Denn das ist auch für die Frauen gut zu lernen, welche Einflussfaktoren spielen denn bei mir individuell eine Rolle. Das ist auch einer dieser großen Grundsätze im Ayurveda, diese Individualität von jeder Person eben wertzuschätzen und wahrzunehmen und sich dem eben auch bewusst zu sein. Und bei manchen Frauen spielen eben unterschiedliche Sachen eine Rolle, dass die Frau einfach weiß, okay, Stress macht bei mir die Symptomatik deutlich schlimmer. Das heißt, ich versuche dann eben mehr auf mein Stressmanagement zu achten beispielsweise. Ja, oder bei einer anderen Frau sind es gewisse andere Lebensumstände. Also dass man da einfach so ein bisschen mehr das Gefühl bekommt, ich kann im Verlauf von meinem Zyklus besser für mich sorgen, weil ich weiß, was einen Einfluss auf mich hat. Ja, das heißt, letztendlich ist das Symptomtagebuch ein wichtiges Diagnosemittel für die Ärztinnen und Ärzte, aber auch für mich selbst, um so ein bisschen wieder in die Eigenverantwortung gehen zu können, das Gefühl haben, so hey, ich kann halt was tun gerade. Deswegen ist das immer ein schöner erster Anlaufpunkt. Und dann ist es auf jeden Fall wichtig, dass man sich eben eine Gynäkologin beispielsweise sucht oder einen Gynäkologen, der sich mit PMDS auskennt. Also beispielsweise vielleicht PMDS schon auf der Website erwähnt oder man fragt bei der Terminvereinbarung eben nach, so ist PMDS oder kennen Sie sich damit aus? Können wir da was machen? Ich habe die Vermutung, dass ich das habe, dass man sich da eben auch wirklich Hilfe holt und Unterstützung holt und dann gegebenenfalls eben auch mit Medikamenten arbeiten kann. Das ist natürlich nicht mein Spezialgebiet, weil ich keine Ärztin bin. Deswegen darf ich natürlich auch nicht diagnostizieren und ich darf auch keine Medikamente verschreiben. Da gibt es letztendlich verschiedene Möglichkeiten, die dann mit der behandelnden Ärztin, dem behandelten Arzt besprochen werden sollten. Wir können aber auch im ersten Schritt ein bisschen was über Lebensstilveränderung und Ernährung mit Sicherheit machen, beziehungsweise was es definitiv immer sein sollte, ist eine Begleitung. Ja, also egal für welche Behandlungsmethode wir uns entscheiden, Ernährung und Lebensstil spielen meiner Meinung nach immer eine Rolle und können immer auf irgendeine Art und Weise unterstützen. Studien zur Wirksamkeit von diesen ganzheitlichen Maßnahmen fehlen leider. Liegt natürlich auch daran, dass PMDS, wie gesagt, noch nicht dieses super lange anerkannte Krankheitsbild ist. Aber wir haben auf jeden Fall schon ein paar erste Ansätze, mit denen wir arbeiten können. Beispielsweise der Verzicht auf Koffein und Zucker hat sich vor allem bei PMS als stimmungsverbessernd gezeigt. PMS muss nicht immer auf PMDS übertragbar sein, aber es ist ja zumindest ein Versuch wert. Auch das Thema komplexe Kohlenhydrate zu integrieren, das heißt Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Getreide, ne, auch stärkehaltiges Gemüse beispielsweise, das wirkt sich positiv aus und das kann auch bei diesen Heißhungerattacken unterstützen, über die wir gesprochen haben. Das heißt, dass die minimiert werden, ja, weil Heißhungerattacken eben auch ein Symptom letztendlich sein können. Und generell natürlich möglichst unverarbeitete Lebensmittel und frische Lebensmittel konsumieren. Und da musste ich gerade an ein Erlebnis denken, was ich letztens erst hatte. Ich war mit einem Freund im Supermarkt und wir haben beide ein bisschen eingekauft und da meinte ich so, naja, und wir kamen auf das Thema Ernährung und dann sagte ich eben, naja, das Beste, was du machen kannst, ist eben einfach unverarbeitete Lebensmittel kaufen und selber kochen. Und dann hielt er mir halt so einen fertigen Krautsalat vor und meinte, naja, ist das denn schon ein verarbeitetes Lebensmittel? Ja, das ist ein verarbeitetes Lebensmittel. Ja, genau, also von daher möglichst frisch, möglichst unverarbeitet eben. Das kann auf verschiedenen Ebenen auch nochmal helfen. Verzicht auf Alkohol würde ich auch noch ansprechen an der Stelle, weil Frauen, die regelmäßig Alkohol konsumieren, ein um 45% höheres Risiko für PMS-Symptome haben und bei starkem Alkoholkonsum steigt das Risiko sogar auf 79%. Wie gesagt, wir können nicht immer sagen, dass PMS auf PMDS übertragbar ist. Aber auch da, ich finde, es ist einen Versuch wert und Alkohol hat eben eine Wirkung auf unseren Gemütszustand. Häufig wird auch noch über Vitamine, Mineralstoffe gesprochen. Auch da haben wir nicht viele Studien, aber drei, die da eben gerade häufig in der Sprache sind, die unterstützen können, sind beispielsweise eben Calcium, Vitamin D und Vitamin B6. Ich bin grundsätzlich keine Freundin davon, einfach wahllos zu supplementieren, sondern auch da würde ich schauen, dass ich eine ganzheitliche Ärztin, einen ganzheitlichen Arzt finde, der die präventivmedizinischen Werte checkt, weil das ist eben auch nochmal anders als die rein standardmedizinischen Werte und dass man dann gegebenenfalls auch gezielt die Nährstoffe eben auffüllt und eben, wie gesagt, die drei auf jeden Fall einmal messen lässt und dann eben schaut, dass man auffüllen kann. Genau, vielleicht noch als letzten Punkt oder als ja, ein, zwei letzte Punkte, bevor ich dann hier auch zum Ende komme bei der Frage. Thema Bewegung kann auch eine größere Rolle spielen, weil wir wissen ja, dass wir beim Sport Endorphine ausschütten und dass das positiv auf die Stimmung wirkt. Und Sport kann daher eine schöne Maßnahme sein für Frauen mit PMDS, was auch wieder damit zu tun hat, neben dieser stimmungsaufhellenden Wirkung, dass man als Frau einfach wieder das Gefühl hat, hey, ich kann was für mich machen. Ich muss nicht einfach nur zusehen, wie es mir schlecht geht, ja, sondern im Zweifel, ich kann eben was für mich tun. Und genauso ist es eben auch mit Stressmanagement. Wir hatten darüber gesprochen, dass Stress eben ein Einflussfaktor ist. Das heißt, ein gutes Stressmanagement implementieren, wie auch immer das für mich persönlich aussieht, ist auf jeden Fall auch etwas, was man machen kann. Gerne auch mit Unterstützung, dass man verschiedene Kurse macht, dass man ja sich vielleicht jemanden sucht, mit dem man zusammenarbeiten möchte, der einem das ein bisschen näher bringt. Und das alles eben ergänzend zu der Zusammenarbeit mit einer Gynäkologin, Gynäkologe oder vielleicht auch Endokrinologe, je nachdem, wen man da findet und wer für einen ein guter Ansprechpartner ist.
Okay, wow, das waren jetzt schon richtig viele gute Tipps. Also man kann wahrscheinlich zusammenfassen, dass es so ein bisschen auch individuell dann nach den Symptomen und ja, wie man sich fühlt, ist, was dann auch so die beste Behandlungsmöglichkeit dann für einen ist. Und wahrscheinlich muss man auch selbst irgendwie so ein bisschen dann eben in Unterstützung mit einem Experten, einer Expertin dann irgendwie rausfinden, was denn bei einem selbst einfach wirklich wirkt. Aber aus deiner ayurvedischen Sicht, was würdest du da deinen Patienten, deinen Klienten irgendwie empfehlen, wenn die zu dir kommen mit dieser Problematik? Was ist so das Erste, was du dann vielleicht raten würdest?
Das ist tatsächlich immer eine Kombination aus allem sozusagen, weil genau wie du gesagt hast, wie wir im Ayurveda vorgehen, ist, dass wir eben immer den ganzen Menschen anschauen und dass wir immer gucken, wie ist der Lebensstil gerade von der Person, wie ist die Ernährung gerade von der Person und dass wir schauen, was sind denn genau letztendlich die Symptome. Und ich ordne Symptome dann eben immer gemäß den ayurvedischen Grundsätzen ein, was nochmal eine medizinische Art letztendlich für sich ist. Also das würde ein bisschen zu tief greifen, das jetzt, glaube ich, einmal alles hier zu erklären. Viel arbeiten wir im Ayurveda eben mit den Eigenschaften. Das heißt, dass wir schauen, welchen Eigenschaften kann ein Symptom beispielsweise zugeschrieben werden. Und auf Basis dessen schauen wir dann, dass wir dieses Symptom sozusagen ausgleichen können. Und das passiert eben über bestimmte Ernährungsempfehlungen, über bestimmte Bewegungsempfehlungen, über die Optimierung von einem Schlaf-Wach-Rhythmus beispielsweise. Also all diese Sachen, die ich hier schon so ein bisschen angesprochen habe. Und ganz wichtig ist mir aber gerade bei PMDS, dass die Frauen immer, die darunter leiden, immer versuchen, ein Gesundheitsteam zu haben. Ja, das heißt, vielleicht ist da jemand drin, der Ayurveda macht, vielleicht ist auch noch eine TCM-Expertin mit dabei, weil Akupunktur teilweise, nicht bei allen Studien, aber teilweise auch eine positive Wirkung beispielsweise hatte. Genau, dann eben noch die ärztliche Seite oder die Heilpraktikerinnen-Seite, dass das wichtig ist. Und dann kann man daraus eben letztendlich einen Lebensstil und einen Ernährungsstil finden, der sich positiv auswirken kann. Also es ist auf ganz, ganz vielen Ebenen tatsächlich. Einer der ersten Tipps aus ayurvedischer Sicht ist immer, dass wir tatsächlich auch auf die Verdauung schauen. Ich hatte ja gesagt, also Entzündungen spielen beispielsweise auch eine Rolle bei PMDS, beziehungsweise sind immer mehr in der Diskussion, dass sie eine Rolle spielen. Und Entzündungen haben natürlich dadurch, dass unser Immunsystem zu einem großen Teil im Darm sitzt, auch viel mit unserem Darm zu tun, mit der Verdauung zu tun. Und im Ayurveda ist die Verdauung letztendlich der Dreh- und Angelpunkt für Gesundheit und Krankheit. Das heißt, ich würde immer zuerst schauen, wie ist denn die Verdauung, wie ist der Stuhlgang tatsächlich auch aus ayurvedischer Sicht. Und da haben wir relativ klare Parameter, wie das Ganze aussehen darf. Und dann würde ich schauen, dass wir für die Person eine gute, verdauungsförderliche, freundliche Ernährung finden. Und beispielsweise 3-mal am Tag wirklich warm zu essen. Das ist so ein ganz klassischer ayurvedischer Tipp, mit dem wir anfangen können. Oder dass wir morgens beispielsweise ein heißes Wasser trinken, wenn wir aufgestanden sind, weil das die Verdauung eben anregen kann. Oder dass wir Fenchel und Anissamen nach dem Essen kauen, weil das auch eine positive Auswirkung haben kann eben auf unsere Verdauung. Also von daher, Verdauung ist ein großes Thema. Macht ja auch bei PMDS wiederum Sinn, wenn wir uns die Darm-Hirn-Achse beispielsweise anschauen. Ja, und wir wissen, im Gehirn ist ja letztendlich, wenn wir auf die GABA-Rezeptoren schauen, eines dieser Felder, wo eben eine Störung vorliegt, dann kann ich mir da eben auch schon wieder Wechselwirkungen vorstellen, auch wenn wir da mit Sicherheit aus wissenschaftlicher Sicht noch vieles an Forschung für brauchen.
Was ich mich jetzt auch noch gefragt habe, weil es ja eben PMDS dann eben mit dem weiblichen Zyklus zusammenhängt, wäre da nicht die einfachste Möglichkeit, jetzt theoretisch einfach zu sagen, okay, ich nehme dann die Pille und dadurch würden die Symptome weggehen? Du hast ja schon erzählt, dass auch bei dir, bei deiner Problematik das eigentlich war, was die Ärzte, Ärztinnen immer geraten haben. Wie stehst du dazu?
Ich bin eine sehr, sehr große Freundin davon, dass wir unsere eigenen Hormone produzieren. Die Pille ist tatsächlich in der Standardmedizin eine klassische Art und Weise, PMDS zu behandeln. Je nach Schwere der Symptomatik würde ich das auch niemals ausschließen. Und ich glaube auch, dass jede Frau für sich selbst entscheiden darf, möchte sie die Pille nehmen oder möchte sie es auf eine andere Art und Weise versuchen. Was ich nur wichtig finde, ist eben, dass wir aufklären darüber, was die Pille eben auch wirklich für Nebenwirkungen haben kann. Und das sind natürlich die Nebenwirkungen, die wir haben können, wenn wir auf der Pille sind sozusagen, ja, also diese erhöhte Thrombosegefahr beispielsweise, die vorhanden ist, oder dass tatsächlich auch unser Gehirn ein Stück weit anders arbeitet. Dazu gibt es ein tolles Buch, was ich nur empfehlen kann, also wirklich ein ganzes Buch, wo es darum geht, dass das Gehirn letztendlich anders arbeitet. Das ist Your Brain on Birth Control. Also wenn man das googelt, dann findet man dieses Buch auf jeden Fall, was ich wirklich nur empfehlen kann, weil da ganz, ganz tolle Aufklärung stattfindet, aber beide Seiten beleuchtet werden. Also sie ist keine Frau, die Pille letztendlich verabscheut oder nur schlecht macht, sondern sie zeigt eben wirklich beide Seiten. Und das finde ich eben auch immer sehr, sehr wichtig, dass wir da jetzt nicht in eine Extremmeinung gehen, denn wie gesagt, die Pille passt vielleicht für manche Frauen. Grundsätzlich bin ich aber dafür, dass jede Frau ihre eigenen Hormone herstellen sollte, und das passiert eben, wenn wir die Pille nehmen, natürlich nicht mehr. Das heißt, auch weil du gesagt hattest, ne, mir wurde die Pille auch empfohlen, naja, ich habe halt keine Periode mehr gehabt damals. Und da die Pille zu verschreiben, ist halt absolut lächerlich, weil ich dann auch keine Periode auf der Pille bekommen hätte. Das wäre eine Abbruchblutung gewesen. Ja, das wäre eine Abbruchblutung gewesen, weil ich die Pille dann nicht mehr nehme. Das ist aber keine wirkliche Periode. Und das muss man einfach wissen. Und wir müssen auch wissen, dass Östrogen und Progesteron, zwei der Haupthormone in unserem weiblichen Zyklus, dass die sehr, sehr viele positive Eigenschaften letztendlich auf unsere Gesundheit haben. Ja, sei es jetzt Knochengesundheit oder Herzgesundheit. So wichtige Faktoren. Frauen haben ja ein geringeres Herzinfarktrisiko letztendlich, wenn sie noch ihre in der fruchtbaren Phase letztendlich. Das Ganze ändert sich dann nochmal ein bisschen, wenn wir in die Wechseljahre kommen und danach. Das sei auch nochmal dahingestellt. Aber vom Prinzip her sind diese beiden Hormone so kraftvoll, dass ich ja nicht wollen würde, dass sie komplett ausgeschaltet werden sozusagen.
Okay, ja, ich denke mir halt, wenn man vielleicht auch die Wahl quasi zwischen der Pille oder dann Antidepressive hat, das sind ja beides eben Sachen, die hormonell irgendwie wirken. Da ist es dann ja wahrscheinlich auch so eine Abwägungssache, vielleicht wenn man wirklich so krasse Symptome hat, dass man sagt, ich brauche dann halt diese externen Hormone so
ja.
Vielleicht.
Ja, genau wie du sagst, ne? Also ich glaube immer, es ist eine super individuelle Entscheidung. Es kommt natürlich auch darauf an, was habe ich schon probiert. Und es sollte eben auch immer mit einer Ärztin, einem Arzt gut abgesprochen werden, weil auch da gibt es jetzt inzwischen unterschiedliche Herangehensweisen, wie beispielsweise auch Antidepressiva gegeben werden. Da wird inzwischen mehr geschaut, kann es vielleicht auch Sinn machen, dass man Antidepressiva zyklisch gibt. Ja, weil es ist ja auch eine zyklische Thematik, die auftritt. Ich glaube, da sind wir noch nicht ganz am Ende, ja, von dieser Diskussion, weil Antidepressiva natürlich auch eine gewisse Zeit brauchen, bis sie wirken. Aber auch da wird eben getestet. Und da sollte man meiner Meinung nach eben mit dem Ansatz rangehen, so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich, und das ist eben individuell abzustimmen mit dann den zu behandelnden Arzt oder Ärztin, genau.
Okay, dann jetzt vielleicht noch so als letzte Frage, ist es denn überhaupt auch möglich, PMDS ganz zu heilen oder kann man eben nur die Symptome lindern? Gibt es da Fälle, wo Frauen dann gemerkt haben, okay, ich habe darunter gelitten, aber jetzt mittlerweile muss ich eigentlich gar nicht mehr groß was tun, um eben dann auch in meinem Zyklus weniger Symptome zu haben?
Also ich glaube, heilen ist immer ein schwieriges Wort, vor allem wenn es darum geht, dass wir so viele Faktoren haben, die einen Einfluss haben. Wovon ich schon überzeugt bin, ist, dass wir mit diversen Maßnahmen über alles, was wir jetzt hier so gesprochen haben, sei es medikamentös oder eben nicht, dass wir auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Verbesserung haben können, sodass die Frauen eben letztendlich ja, von diesen sehr, sehr starken Symptomen, dass das eben deutlich minimiert wird. Das funktioniert auf jeden Fall. Und ich glaube, da darf jede Frau auch die Hoffnung haben, dass sie ihren eigenen individuellen Weg finden wird, wenn sie eben ihr Gesundheitsteam sozusagen aufbaut und auf mehreren Ebenen arbeitet und eben auch schaut, was für sie passt. Ne? Weil nicht für jeden wird alles, was wir hier besprochen haben, stimmig sein. Ich bin mir sicher, viele Frauen werden auch sagen, bei Bewegungen in der zweiten Zyklushälfte, wenn es mir sowieso schon so schlecht geht und ich nicht aus dem Bett komme, naja, dann ist das halt zum Beispiel keine Option. Da muss man wieder schauen, okay, was sind denn andere Möglichkeiten? Aber ich glaube schon daran, dass es Frauen eben deutlich, deutlich besser gehen kann mit PMDS. Und ich glaube da, ja, es ist auch ganz wichtig, die Hoffnung zu haben, damit man eben weiter für sich schaut und guckt, dass es einem gut geht, dass es einem besser geht, ja.
Okay, schön. Ich glaube, das waren jetzt auch erstmal alle Fragen, die ich so an dich hatte jetzt, oder beziehungsweise mir würden noch ganz viele einfallen, aber ich glaube, wir haben schon so die wichtigsten Themen jetzt gerade einmal abgedeckt und ja, ich fand es wirklich super wahnsinnig informativ. Ich habe mich ja vorher auch schon so ein bisschen in das Thema eingelesen, aber du hast mir jetzt nochmal ganz andere so Aspekte dann auch näher gebracht. Deshalb vielen Dank dafür. Hast du zum Abschluss noch irgendwas, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt auf jeden Fall noch mitgeben möchtest?
Eigentlich nur ein ganz herzliches Dankeschön, dass ihr zugehört habt und ich hoffe, dass ihr die Informationen hier spannend fandet und dass sie euch vielleicht ein bisschen helfen, falls ihr betroffen seid oder falls ihr jemanden kennt, der betroffen ist. Und ja, ich glaube, mehr ist an der Stelle nicht zu sagen, außer einfach ein ganz herzliches Dankeschön.
Ja, schön. Dann auch nochmal ein herzliches Dankeschön an dich. Falls ihr noch Fragen an uns habt, dann gerne an podcast@desired.de und wir würden uns wie immer über eine positive Bewertung hier freuen. Ja, dann, liebe Laura, nochmal vielen Dank, dass du hier warst und ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag.
Dankeschön und tschüss.